Und auch interessant, weil ich im Laufe dieser Dreharbeiten in den letzten Tagen gemerkt habe, hey, irgendwie hat sich das gewechselt von, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ehrlich sein will vor der Kamera, hin zu, ich freue mich irgendwie richtig, wenn diese Doku irgendwann im Kino läuft, weil ich mich irgendwie in diese, nicht nur in diesen Tagen, sondern über die ganzen Jahre weiterentwickeln durfte, wegen dieser Doku und diese Filmaufnahmen und diese Dreharbeiten dazu beigetragen haben, dass ich mich selbst hinterfrage und weiterentwickeln konnte. Hallo, hallo zu Folge 64. Dank Basti weiß ich das natürlich immer, weil es mir in die E-Mail schreibt. Genannt das Mai-Update. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Was ist denn dein Mai-Update, Basti?
Sehr gut den Ball rübergegeben. Mein Mai-Update ist, dass ich einige sportliche Veranstaltungen moderieren durfte, beziehungsweise noch darf. Jetzt gerade vor einer Woche. Vor ein paar Tagen. Den Tag des Sports in Brühl, da war es sehr vielfältig, was die Sportarten anging. Ich habe Capoeira auf der Bühne erlebt. Es ging um den Brühler Turnverein. Da habe ich bei so einer Aufwärmübung dann auch mitgemacht, also wurde auch involviert. Wir hatten Zumba auf der Bühne. Wir hatten Bellycon Jumping, das ist dieses Jumping auf Trampolin. Da gibt es eine coole Truppe in Brühl, die übrigens mit ihrem Verein regelmäßig bei Deichkind im Vorprogramm beziehungsweise als Show-Opener so rum auftreten. Richtig coole Geschichte, die haben wir da auch wieder erzählt. Und dann wurde ich noch vom Boxsportverein Olympia Fochem auch mit eingebunden und durfte noch so ein kleines Sparring ganz am Ende, sozusagen letzte Runde für mich als Moderator dann absolvieren. Also sehr bunte sportliche Aufgabe. Und jetzt am kommenden Wochenende, wir sprechen ja gerade am Donnerstag, 22. Mai, am kommenden Wochenende bin ich bei dir in der Stadt und darf den zweiten Kölner Familienlauf am Stadion in Köln moderieren.
Tja, da bist du mal in meiner Stadt und dann bin ich nicht da. So.
Na toll.
Jetzt möchte ich aber nochmal zweieinhalb Schritte zurückgehen. Du hast gesagt, ja, du hast auf der Bühne so ein bisschen mitgemacht bei dem Turnverein. Und ja, aber ich weiß aus einem netten Gespräch mit dir von vor ein paar Tagen, dass du buchstäblich in die letzte Runde gegangen bist. Wie ging dir denn aus, die letzte Boxrunde?
Oh, ich habe ein bisschen was auf die Nase bekommen.
Wie das, Basti? Hast du deine Fäuste nicht hochgenommen, oder was?
Ja, Thema Deckung, ne?
Ja, ist das mit oder ohne Handschuhe?
Mit Handschuhen.
Ja, oh, also so richtig.
Ja.
Ja, wie? Hatte sie die Deckung dann unten, oder was?
Ja, ich war dann selber ein bisschen aktiv. Das war auch die Ansage der Trainerin. Übrigens selber dreifache deutsche Meisterin im Bantamgewicht. Das ist die Klasse bis 54 Kilo. Die ist die Gründerin und Trainerin Leistungssport beim BSV Olympia Fochem, um hier mal noch so ein paar Facts zu droppen. Und ja, bei diesem selber aktiv sein ist natürlich dann die Deckung dann doch mal ein bisschen auf. Und ja, das war also der Max, mit dem ich da das Sparring gemacht habe, der natürlich schon ein sehr versierter Boxer ist, war da schon vorsichtig, aber hat mir halt mal signalisiert mit seinem Handschuh, dass da die Deckung offen war.
Wie hat sich das so angefühlt für dich?
Ja, also ich hatte so eine Idee, wie das enden kann, wenn er jetzt durchgezogen hätte, in dem Fall, wo die Deckung bei mir nicht zu war und nicht oben war.
Ich stelle mir das immer, ich habe selber, einmal stand ich in Anführungsstrichen im Boxring, also habe nur gegen den Sandsack geboxt und da fand ich schon anstrengend. Ich finde das immer wieder faszinierend, weil man sich das irgendwie kaum vorstellen kann, wie sowas wirklich irgendwie gut funktionieren kann, aber ja. Es ist einfach ein Sport, der dann doch einem mehr abverlangt, als man denkt.
Ja, und wie vor allen Dingen, also so eine Runde dauert ja in der Regel 3 Minuten und dann geht man ja über, also bei den Profis geht man über 12 Runden, ne? Ist doch da der...
Ja, ja.
Und das ist, also es ist so intensiv, alleine wenn du ein bisschen hin und her tänzelst und mal ein paar Schläge machst, also ja, fordert mir auch großen Respekt ab und ist eben, es ist so ein purer Sport, ne? Also so wird es auch immer von der Gründerin, von der Lisa da beschrieben. Super intensiv, krasses Ganzkörpertraining, was du da ja auch absolvierst. schon cool.
Jo, definitiv. Also mein Sport wird es nicht werden, weil ich kann mich nicht so gut auf den Beinen halten dafür. Man könnte auch sagen, ich bin nicht flink genug auf den Beinen. Und wie war das so mit der Tanzeinlage? Du hast ja erzählt, das hat dir ganz gelegen wegen deiner Torwartkarriere.
Mit dem Tanz. Ach so, das war beim Turnen, ne?
Beim Turnen, sorry, nicht Tanzen, Turnen, ja.
Ja. haben die so ein paar Elemente zum Warmmachen genutzt, die ich auch damals beim Warmmachen fürs Torwartspiel gemacht habe. So Sidesteps, wenn man so will, über Kreuzlaufen, Hopserlauf. Also da habe ich mich nochmal zurückversetzt gefühlt in meine aktive Zeit als Torhüter. Und witzigerweise, der Bereichsleiter Sport beim BTV, der da an meiner Seite zum Interview stand, den ich dann auch mitgerissen habe. Also da haben dann zwei ehemalige Torhüter sich mit aufgewärmt. Und das war für uns beide, glaube ich, ein ganz cooler Moment, nochmal so ein bisschen.
Weißt du, was ich witzig finde? Jetzt kennen wir uns so viele Jahre, Basti, und ich habe entweder es nie mitbekommen, weil ich dir entweder nicht richtig zugehört habe, oder du hast es mir noch nicht erzählt, dass du mein Torhüter warst.
Ja, das kann ich jetzt nicht genau nachprüfen, woran es gelegen hat. Vielleicht sind wir zu dem Thema noch nicht gekommen. Also als ich 13, 14 war, war mir ganz klar, dass ich mal Profitorwart werde. Also es war ein wirklich klares Berufsziel oder dieser Wunsch. Musste ich dann ad acta legen, als ich gemerkt habe, dass ich eben über 1,69, 1,70, je nach Tagesform, Körpergröße nicht hinauskomme. Und das ist dann doch für einen Torwart in den ersten Ligen in Deutschland ist das dann doch zu klein. Also da brauchst du schon die mindestens, ja, Andi Köpke war, glaube ich, ist 1,81, 1,82, aber besser 1,85 und aufwärts, einfach um die Präsenz und die, ja doch, die Präsenz im Strafraum zu haben.
Jetzt machst du mich irgendwie neugierig. So, jetzt sagst du zwar, du bist für den Torhüter am Ende zu klein gewesen und hast deshalb das große Ziel, Bundesliga- und Nationaltorhüter zu werden,
naja, als Jugendlicher
an den Nagel gehängt.
Vorsicht.
Aber das heißt ja schon zwischen den Zeilen, dass du ziemlich gut warst. Das musst du mir schon mal verraten und den Zuhörerinnen und Zuhörern mal in Relation zur Körpergröße gesetzt. Wie gut warst du denn?
Boah, das ist ja, das ist schon schwierig, das über sich selber zu sagen. Ich weiß allerdings, dass aus dem Kreis der Mitspieler und Trainer ich schon ein gutes Ansehen hatte. Sonst hätte ich ja da auch nicht spät, also wir haben dann zumindest mal hier so Sondergruppe gespielt im Bonner Kreis, Bonn-Rhein-Sieg, da habe ich beim SSV Merten gespielt und es war schon so, dass ich in der Realschule von einem Mitschüler quasi abgeworben wurde, weil sein Vater Trainer seiner Mannschaft war. Das war so zu, ja, was war das dann, C-Jugendzeiten, da muss ich so um die 14 gewesen sein. 13, 14 und dann kam dieses Angebot, kannst du dir nicht vorstellen, bei uns zu spielen, wir haben einen eigenen Torwarttrainer, da hast du eben jemand, der sich im Training zweimal die Woche um dich kümmert und dich weiterentwickelt und das war dann für mich ein Anreiz, den Verein zu wechseln, damals noch aus Bardorf, wo ich auch gewohnt habe. Und ich habe immer noch dieses Bild im Kopf, also wenn man jetzt mittlerweile über so Vertragsverhandlungen natürlich viel in den Medien bei den Profis mitbekommt. Ich weiß noch, dass bis dahin mein Trainer in Bardorf, also beim alten Verein, dann zu uns nach Hause gekommen ist und mit meinen Eltern und mir vorm Haus gesessen hat und versucht hat, mich vom Verbleib im Verein zu überzeugen. Also so in die Richtung, ey, das sind doch alles deine Kumpels geworden und ne, hätte nicht so weit gehen zu sagen, vergiss nicht, wo du herkommst, aber da nochmal so für plädiert, doch diese Geschichte weiterzuschreiben. Und da habe ich mich aber nicht von abbringen lassen oder ich habe mich nicht umstimmen lassen, sondern wollte wirklich diesen nächsten Schritt für mich gehen. Erstmal mit dem Ziel, in die Auswahl zu kommen. Es gibt ja diese Mittelreihenauswahl. Das hat nicht funktioniert, aber wir haben schon sehr gut immer oben mitgespielt. Sind auch Meister geworden mit dem SSV Merten. Haben mal gegen Fortuna Köln gespielt, haben mal gegen den Bonner SC im Pokalfinale gespielt. Also das sind jetzt so meine, für mich Highlights, was den Fußball angeht.
Aber krass, eine Anekdote, die ich bisher noch nicht von dir kannte und irgendwie passt auch zu dir. Der Basti, der seinen Weg geht und sich nicht von anderen einfach dann davon abbringen lässt. Cool.
Ja, und ganz interessant, so rückblickend, beziehungsweise wenn man jetzt auf meine Profession und meine Aufgabe als Moderator schaut, bin ich ja auch ein Teil des Teams, bin aber in einer ganz speziellen Position und so ähnlich ist es ja auch beim Torhüter. Ne? Du bist Teil dieser Mannschaft, aber hast natürlich auch nochmal besondere Fähigkeiten. Jetzt bin ich der Fähigkeiten und auch Möglichkeiten. Darfst als Einziger den Ball in die Hand nehmen. Ne? Jetzt bin ich der Mann am Mikro. So, das ist ja auch nochmal eine exponierte.
Auch das darfst du in die Hand
nehmen. Das darf ich auch in die Hand nehmen. Und wenn ich da mich irgendwie doof äußere oder verhaspel, dann wird das natürlich auch direkt sichtbar. Beim Torhüter ist es auch so, wenn du als Torhüter einen Fehler machst, ne, dann hat das in der Regel direkt krasse Auswirkungen. Anders als jetzt, wenn ein Stürmer eben den Ball mal nicht gestoppt bekommt oder das Tor nicht trifft, dann sagst du immer nochmal so, ja, Mund abputzen und weiter. Aber beim Torhüter ist es ja in der Regel, resultiert dann aus einem Fehler auch direkt ein Gegentor. Also gibt's schon,
also
so,
du hast schon immer den Druck, du hast schon immer den Druck gelebt und die beobachtet werden Situationen, oder man könnte auch sagen Rampenlicht / du warst schon immer gerne auf der etwas exponierteren Bühne.
Ja, so kann man's interpretieren. Ich sag jetzt eher, es gehörte halt dazu. Also ich war nicht deswegen Torwart, sondern hab eben, wie das so.
Du konntest damit umgehen.
Ich habe gelernt, damit umzugehen, weil diese Aufgabe, diese Position das mit sich bringt. Ich habe das nicht gesucht, aber es war eben so, das ist ja in den Jugendmannschaften häufig der Fall. Es ist jetzt nicht unbedingt die beliebteste Position, die des Torhüters, ja, weil die Chance, dass du ein Tor schießt, ist relativ gering. Und wenn man anfängt, Fußball zu spielen, ist das dann doch bei den meisten das Ziel. Ne? Also da tendieren mehr Spieler, mehr Spielerinnen zur Offensive, sage ich jetzt mal so. Ich habe aber dann sehr schnell beim mal so durchrotieren, und so war das dann eben früher, dann wurde jeder auch mal ins Tor gestellt und mal ausprobiert. Und ich habe mich in dieser Position, in der Rolle wohlgefühlt, und vielleicht war es damals auch noch, weil ich dachte, ich muss nicht so viel laufen und es ist nicht so anstrengend.
Und heute läufst du einen Marathon.
Heute peile ich das zumindest an und habe auch über die Jahre natürlich gemerkt, dass das ein Trugschluss ist, dass man in der Position des Torhüters, dass die weniger anstrengend ist, weil gerade das Training ist umso anstrengender, weil wenn du dann eine Stunde Torwarttraining hast, bist du ja als Torhüter, teilweise war ich als Torhüter alleine im Training, plus also mit dem Torwarttrainer, bist du natürlich die ganze Zeit im Fokus. Bei, als Feldspieler bist du dann mal bei einer Übung involviert, dann kannst du dich wieder kurz ausruhen, sammelst dich. Und von daher habe ich da schon gelernt, dass das auch mit einer großen Anstrengung einhergeht, und habe es total geliebt. Also ich habe das Torwarttraining sowas von gefeiert und habe immer noch so Flashbacks, wenn ich an Fußballplätzen vorbeigehe oder wenn ich, wie jetzt mal zuletzt bei Team Bananenflanke Bonn-Rhein-Sieg, wo ich ja Botschafter bin bei dem Verein für geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die haben zuletzt das Spiel ihres Lebens gehabt, als der erste FC Köln zu Gast war mit der Traditionsmannschaft. Mhm. Und da ging es mir vor allen Dingen darum, nachher, also das war so mein Highlight-Moment nach einem einfach schönen Tag und Abend, den ich da miterleben durfte, ein Foto mit den beiden Torhütern von Team Bananenflanke Bonn-Rhein-Sieg zu machen und ja, da auch mir die Torwarthandschuhe anzugucken, das irgendwie abzufeiern. Dann haben die mir noch erzählt, ja, extra für dieses Spiel neu gekauft, die Handschuhe, und ich konnte sowas von nachempfinden.
Cool, das ist schön, und das kauft man dir auch tatsächlich ab. Also ich finde es immer wieder schön, von dir so Anekdoten zu hören, die ich noch nicht kenne, wo man einfach merkt, wenn mit wie viel Leidenschaft du da immer noch dabei bist, obwohl es jetzt echt schon viele Jahre her ist. Eine Frage, die mir dabei in den Kopf kommt: Inwieweit glaubst du, dass dieses Torhüter-Sein oder das, was du da lernen durftest, lernen musstest, dir vielleicht sogar für das, was du heute machst, geholfen hat oder hilft.
Ja, es klang ja eben schon etwas durch, dass es diese Parallele gibt, dass ich als Torhüter hast du ja das Spiel vor dir, ne? Da ist ja auch die Aufgabe, die Verteidigung, die Hintermannschaft zu positionieren, weil ich auch Sachen sehen kann, die eben in dem Moment nicht sehen. Sei es jetzt, okay, da kommt jetzt ein Stürmer gerade in deinem Rücken und überläuft dich, ne? Und dann entsprechend Anweisungen zu geben. Und in meiner Funktion, in meiner Aufgabe als Moderator habe ich ja jetzt auch über die Zeit gelernt, möglichst so einen 360-Grad-Blick bei einer Veranstaltung zu haben. Also ich kriege viel in der Vorbereitung schon mit, dann fallen mir auch mal Dinge auf und dann gebe ich das auch gerne noch als Impuls rein. Ja, also habt ihr das bedacht? Ich sehe gerade hier im Ablaufplan, das ist irgendwie noch nicht ganz rund. Also es ist auch so ein die Mannschaft positionieren für die Veranstaltung, also für die 90 Minuten, ne? Und dafür mit auch Verantwortung zu tragen, dass wir möglichst gut aufgestellt sind als Team. Auch wenn ich mir natürlich jetzt nicht das Team zusammenstelle, ich komme ja eher zum Team dazu. Aber mein Ansatz, meine Philosophie ist, dann nicht ruhig zu sein oder zu denken, da müsste man jetzt vielleicht nochmal ran. Also ich habe einfach gelernt, dass es wichtig ist, das auszusprechen, wenn mir etwas auffällt. Und das wird auch sehr wertgeschätzt. Und Auftraggeber, Kundinnen, Kunden kaufen ja auch, muss man sagen, genau so eine Erfahrung mit ein. Wenn vielleicht auch unbewusst, aber neben dieser Zeit, die ich auf der Bühne verbringe, ist es ja auch die Vorbereitung, manchmal noch ein bisschen mit übers Konzept, über den Ablauf der Veranstaltung zu gucken. Und da sehe ich schon diese Parallele, also Verantwortung zu tragen, dass die Mannschaft gut aufgestellt ist.
Ja, sehr cool.
Macht das Sinn?
Irgendwie sehr, ja, voll, das macht total Sinn und das kann ich voll gut nachvollziehen. Also deswegen, danke fürs Teilen von dieser Torhüter-Anekdote, auch wenn das irgendwie gar nicht so, ich sag mal, auf dem Plan stand für diese Folge, aber immer wieder schön, wo wir landen, wenn wir anfangen.
Ja. Ja, und jetzt von diesem eigenen Sport, den ich gemacht habe, ne, wenn wir jetzt schon bei My Update sind und ich hier gerade von sportlichen Erfahrungen berichte, ganz, ganz frisch ist diese Erfahrung. Ich war gestern in Berlin bzw. Potsdam, Ecke Potsdam in Ludwigsfelde. Das ist der genaue Ort, wo ich war in Berlin und habe da den Lars Stetten getroffen. Den habe ich über LinkedIn kennengelernt. Der ist Podcast Marketing und Suchmaschinenoptimierungsexperte, also SEO-Experte. Und er, das gehört bei ihm auch mit dazu, wenn man über ihn spricht, er ist blind und super sportlich unterwegs. Also hat eine große Leidenschaft für den Blindenfußball, spielt mittlerweile in der Blindenfußball-Bundesliga bei Hertha BSC Berlin. Und jetzt seit einigen Jahren hat er auch Blindentennis für sich entdeckt. Und das hat er mir, also wir haben gestern die Podcast-Aufnahme, ich war für Auf dem Weg bei ihm, haben wir in dem Vereinsheim aufgenommen, also schon so mit Blick auf die Sandplätze dort beim TC, beim Tennisclub Ludwigsfelde. Und dann hat er mich mit auf den Platz genommen und hat mir einen Einblick gegeben in das Blindentennis. Und das war schon beeindruckend, wie dieser Sport abläuft, ja.
Ja, das glaube ich, weil ich meine, du siehst ja nicht den Ball ankommen und musst ja deinen Schläger trotzdem koordinieren. Wie läuft das dann? Über akustische Signale im Ball oder wie?
Genau. Dass der du kannst dir den Ball vorstellen wie so eine Rassel, also vom Geräusch her. Und dann wird eben Maß genommen, beziehungsweise ne, der Schlag ausgeholt, wenn der Ball in einer gewissen Entfernung da ist. Das kann der Lars halt sehr gut über das erste Auftitschen und dann macht der Ball halt so einen gewissen Sound und er kann darüber, kann er das dann so antizipieren und
krass.
Dann darf, dieser Ball ist etwas größer als der klassische Tennisball und viel leichter, also wie so ein Softball, wie man den auch teilweise vom Fußball kennt. Und dadurch ist es auch so, dass der, also ist natürlich langsamer unterwegs, was ja wichtig ist, weil du diese Zeit brauchst, um dich zu orientieren, zu postieren oder positionieren. Und in seiner Kategorie, sage ich jetzt mal, die ist abhängig von der noch vorhandenen Sehkraft. Bei ihm ist es so, da darf der Ball, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dreimal sogar auftitschen oder aufspringen.
Mhm.
Ja, also es ist vom Ablauf oder so, wie der Sport dann ausgeübt wird, ist schon anders als das klassische Tennis, ne? Also es gibt da jetzt nicht die Rallies am Netz, ne, wo du dann einen Volley nach dem anderen hast. Genau, das Feld ist auch kürzer und ein bisschen schmaler. Mhm. Und ich habe dann auch mal so eine Dunkelbrille, nennt sich das, die dann noch aufgesetzt werden muss, weil in dieser Kategorie, in der er spielt, sind dann manchmal noch Sportlerinnen, Sportler dabei, die noch so einen ganz, so eine ganz geringe Sehkraft haben, und um da eben für eine gleiche Ausgangssituation zu sorgen, ist es Pflicht, diese Dunkelbrille anzuziehen. Und ich habe die dann auch mal angezogen, und das ist schon, also natürlich ist das jetzt erstmal ein ganz neues Erlebnis. Bei mir war es so, den Aufschlag habe ich so noch gut hinbekommen, weil ich mich da natürlich einmal orientieren konnte und dann in der richtigen Position stand, aber immer wenn es um den Return, also um den Rückschlag ging, war ich echt, was ja jetzt erstmal nachvollziehbar ist, ziemlich lost, weil ich das gar nicht einschätzen konnte, wie nah ist der Ball jetzt an mir dran,
ja,
ne? Also erstmal die Entfernung zu mir und dann auch, wie weit muss ich jetzt mit dem Schläger nach außen gehen, wie nah ist er am Körper dran, also das hat noch nicht funktioniert. Und umgekehrt habe ich natürlich bei Lars dann mitbekommen, dass er das echt gut drauf hat. Und sein favorisierter Schlag ist übrigens die Rückhand. Also er umläuft eher mal die Vorhand, weil er lieber die Rückhand spielt. Das hatte ich ihn auch schon vorher, habe ich ihn schon im Podcast gefragt. Hatte ich schon einen Vorteil fürs Spiel.
Schon ausspielen wie den Gegner hier.
Ja.
Schade, aber verrückt. Ich finde es... Ja, also es gibt ja super viele verschiedene Sportarten und es ist echt faszinierend, wie gut sowas dann funktioniert. Und ich finde, da merkt man immer schnell, wie doch sehr engstirnig und so wir oft unterwegs sind und wie wenig man sich dann damit auseinandersetzt und was für ein riesen einerseits Aufwand das für andere ist und wie viel die auch einfach investieren und wie viel Potenzial aber gleichzeitig auch da drin liegt und wie viel Leidenschaft dann auch, ne? Das ist ja auch... auch immer wieder cool.
Genau, also Leidenschaft und auch so eine Selbstverwirklichung und sich weiterzuentwickeln, ne? Da die Fähigkeiten auszubauen. Und wie es ja bei allen ist, mit dem Sport auch sozialen Kontakt zu haben. Also rauszukommen.
Ja, ja.
Er fährt jetzt demnächst nach Düren zu einem Turnier. Also der reist dafür wirklich auch durch die Gegend. Und das ist natürlich eine super Motivation. Und ich habe da, also sowohl im Gespräch, im Podcast, als auch auf dem Platz gemerkt, wie er da aufblüht. Richtig cool.
Ja, das kann ich mir auch aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen. Und mich freut es einfach, wenn sowas dann auch mal so ein Gehör findet und wenn halt so Leute da wirklich mit Spaß und mit Motivation dabei sind. Also danke dir auch fürs Teilen hier, finde ich immer wieder auch spannend. Das ist, cool. Mein Mai war nicht so sportlich wie eurer. aber ja, so gesehen eigentlich fast gar nicht sportlich.
Wow. Ich merke aber auch, wie schwer dir das fällt, das auszusprechen. Gar nicht sportlich.
Ja, sagen wir mal so, die letzte Woche war, glaube ich, eine der wenigen Wochen in meinem Leben, wo ich das Training in den Hintergrund stellen musste. Hm. Und das ist mir tatsächlich sehr schwer gefallen. Das war nicht einfach. An dem einen Tag, da habe ich noch Sport gemacht, bevor wir uns gesehen haben. Fand ich auch sehr schön, dass du da warst bei meiner kleinen Einweihungs-Geburtstagsfeier. Vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Und und der Rest war dann geprägt von, deswegen hört man es vielleicht meiner Stimme auch noch an, viel Dreharbeiten und Filmaufnahmen für die Doku, wozu ja die Crowdfunding-Kampagne vor ein paar Tagen gestartet ist. Also der Film ist auf der Zielgeraden. Er wird sehr emotional werden, er wird sehr tiefgründig werden. Wir haben sehr lange Interviews geführt, sehr ehrliche Interviews, noch viele Sachen gedreht und ja, haben dann eben jetzt auch die Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil wir noch bis zu 60.000 Euro brauchen, um den Film am Ende fertigzustellen. Und wenn sich jetzt jemand fragt, wofür braucht man denn 60.000 Euro für einen 90-minütigen Kinofilm, Ja, weil so ein Film eben noch viel, viel Nachbearbeitung braucht. Der Schnitt, ein Sounddesign, also dass quasi die Filmmusik entsteht. Dann ein sogenanntes Color Grading, damit der Film dann auch in den Farben auf der Leinwand zu sehen ist, wie man ihn dann eben sieht. Alles, was da rund um den Film dazugehört, dann sich zu überlegen, okay, was kann man für Kampagnen fahren, was muss man vielleicht noch in den Film reinnehmen, was muss man nicht reinnehmen, wie muss man ihn zusammensetzen und so, das braucht alles Zeit. Dann eben auch die Leute, die alles bisher in den letzten 5 Jahren ehrenamtlich gemacht haben, die zumindest eine Aufwandsentschädigung dafür bekommen. Also all das fließt eben in diese 60.000 Euro mit ein. Und ohne die können wir ihn auch nicht auf die Kinoleinwand bringen. Und genau deswegen haben wir diese Crowdfunding-Kampagne gestartet.
Dann jetzt auch zu finden, jetzt gibt's den Link, den ich hier in die Shownotes oder den wir hier in die Shownotes reinpacken können.
Genau, da gibt's eine Internetseite bei Winvestor dazu, sind auch Trailer drauf zu sehen, da kann man sich ein bisschen Eindruck verschaffen, wie der Film aufgebaut sein soll, Infos über den Film und eben auch die Möglichkeit zu spenden. Wer jetzt nicht unbedingt eine Spendenquittung möchte, kann das natürlich auch über den direkten Weg dann theoretisch per PayPal machen, aber es wäre eigentlich schöner, das über die Peak Performer Stiftung zu machen, bitte, mit einer Spendenquittung, die ihr dann dafür auch bekommt. Denn die Peak Performer Stiftung, das sei an der Stelle auch gesagt, ist eine Stiftung, die es wirklich auch wert ist zu unterstützen. Das ist eine Stiftung, die unter anderem mit Magdalena Neuner und vielen anderen bekannten Sportlerinnen und Sportlern zusammen gegründet wurde und davon denen auch getragen wird. Nämlich das Prinzip Leistung mal neu zu definieren, dass jeder Mensch seine Potenziale, so wie er und sie hat, eben ausschöpft und auch bereit ist, entsprechend in Anführungsstrichen das zu leisten, was er oder sie kann und möchte. Und das eben nicht nur bezogen auf Sport und Kindercamps mit Sport, sondern auf alle Lebensbereiche, dass man wieder Motivation findet und dass jedes Kind und jeder Mensch eben Potenziale hat, die man eben ausnutzen und eben positiv nutzen sollte, um eben auch wieder glücklicher zu werden. Und diese Stiftung unterstützt eben diese Crowdfunding-Kampagne. Deswegen, wenn ihr spenden wollt, geht doch gerne über die Investor-Seite. Da findet ihr den ganzen Weg, wie ihr eben die Spende einreichen könnt. Und je schneller wir die 60.000 zusammenkriegen, desto schneller können wir uns auch drum kümmern, diesen Film in die Kinos zu bringen. Und auch da, wenn jemand ein Kino hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, dürft ihr euch auch schon gerne melden. Wir nehmen das gerne auf und dann schauen wir mal, wann die Premiere wirklich ist. Das werdet ihr hier sicherlich erfahren. Und ihr seid alle gerne eingeladen.
Eieiei, das ist in
Ausblick. Und diese Premiere wird Basti hoffentlich moderieren.
Ja, auch da große Vorfreude. Ich bin dabei.
War das jetzt hier offiziell? Basti ist dabei, Basti moderiert die Premiere.
Ja, also, wir haben es ja schon häufiger hin und her gespielt, ne? Wahrscheinlich auch in diesem Podcast.
Ja, ja. Ich denke schon.
Hat weiter.
Auf jeden Fall, das muss
und
ich
zu aber auch. Das. Ja.
Ja.
Okay, ich wollte nur kurz einschieben, dann war es ja doch, also dann war ja gerade diese letzte Woche doch sehr sportlich, ne? Im Hinblick auf die Dreharbeiten. Auch eine Art von
ja, gut, okay.
Sportprogramm.
Das ja. Das definitiv. Also das letzte große Interview, was wir geführt haben, ging um 19 Uhr los und hat um kurz nach 3 Uhr nachts geendet. Was es war. Ein langer Ritt, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich kurz vergessen, was ich noch sagen wollte.
Wolltest du noch was
auch im Kontext
zu Stiftung?
Es war auch
zum
nee, es war auch was im Kontext zu dem Film. Ah ja, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mich nur freuen soll auf diese Premiere oder ob ich auch Angst haben soll vor dieser Premiere. Denn ich habe der Regisseur hat mich vor über 5 Jahren gefragt, der liebe Simon, hey du, ich würde gerne eine ehrliche Doku über dich und dein Leben machen. Darf ich das? Und dann habe ich gesagt, ja, das darfst du sehr gerne, weil wenn es eine Doku über mein Leben geben soll, dann bitte, bitte ehrlich, weil dann möchte ich auch wissen, was meine negativen Seiten sind. Und damit das gut funktioniert, habe ich gesagt, halte ich mich raus. Das heißt, ich werde diesen Film vor der Premiere nicht zu sehen bekommen, beziehungsweise ich möchte ihn vorher nicht sehen, weil ich Dinge, die mir vielleicht nicht gefallen, nicht vorher beeinflussen möchte. Und das wiederum macht mir natürlich auch Angst, weil ich natürlich nicht weiß, was dann alles zutage tritt, aber Angst im positiven Sinne, weil mit Kritik kann ich gut umgehen und daran kann ich mich dann auch messen lassen und mich weiterentwickeln. Aber ich habe schon gesagt, ich suche mir einen Platz an der Tür, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Film viel emotionaler wird, als ich denke und ich nicht weiß, wie emotional ich es auch verkrafte. Vielleicht muss ich zwischendrin mal kurz raus.
Puiuiui. Ja, das ist wirklich ein Teaser, Aber ich dachte gerade, wo du erwähnt hast, ich kann gut mit Kritik umgehen. Wäre natürlich jetzt kurios, wenn im Film rauskommt, also Johnny und Kritik, das passt ja gar nicht, oder Umgang mit Kritik.
Sagen wir mal so, ich möchte Kritik gerne hören, wie gut ich damit umgehen kann.
Ah.
Steht dann auf einem anderen
Platz. Ja, guck mal, leicht. Ich glaube, das nennt man Zurückrudern. Okay. Ja, die unterschiedlichen Stufen des gut mit Kritik umgehen können.
Ja, vielleicht gibt's da doch verschiedene.
Ja, gut. Das ist jetzt sehr ehrlich, das ist doch schön.
Ja, genau. Ja, also andererseits freue ich mich da drauf und ich habe auch, muss ich sagen, nochmal durch diese Dreharbeiten viel gelernt und das ist tatsächlich auch irgendwie befreiend vor einer Kamera. Also man braucht ein bisschen vor einer Kamera, sich wirklich so ganz, ganz ehrlich zu öffnen. Aber wenn man es dann tut, ist es erstaunlich befreiend irgendwie. Mhm. Und auch interessant, weil ich im Laufe dieser Dreharbeiten in den letzten Tagen gemerkt habe, hey, irgendwie hat sich das gewechselt von, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ehrlich sein will vor der Kamera, hin zu, ich freue mich irgendwie richtig, wenn diese Doku irgendwann im Kino läuft, weil ich mich irgendwie nicht nur in diesen Tagen, sondern über die ganzen Jahre weiterentwickeln durfte, wegen dieser Doku und diese Filmaufnahmen und diese Dreharbeiten dazu beigetragen haben, dass ich mich selbst hinterfrage und weiterentwickeln konnte. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie logisch klingt, aber also allein deshalb freue ich mich wahnsinnig auf diese Premiere und bin natürlich auch sehr dankbar für alle, die da dran sitzen, ob es ein Simon ist, ein Max, der neu dazukam, ein Tobias, der neu dazukam und alle, die natürlich irgendwo beteiligt sind und waren an dieser Doku, ob es jetzt das Kletterteam in Rio ist, das Kamerateam in Rio, meine Assistenten, meine Familie, meine Geschwister, ja, also alle, die da irgendwie drin vorkommen, inklusive dir, der das am Ende moderiert. Wer weiß, vielleicht kommst du auch drin vor und ich weiß noch nichts davon.
An der Stelle hatte ich auf meiner Seite leider technische Probleme und mein Gerät hat nicht weiter aufgenommen. Deshalb melde ich mich jetzt aus dem Off, während ich die Folge schneide. Wir hören nochmal von Johnny, wie sich das anfühlt, selber nicht zu wissen, wie die Dokumentation über das eigene Leben wird.
Und tatsächlich ist das schon auch ein bisschen ein gemeines Gefühl. Man sitzt wie so auf heißen Kohlen, wie so ein Kaninchen vor der Schlange und wie so ein kleines Kind, was endlich darauf wartet, wann es sein Weihnachtsgeschenk aufmachen darf. So, ich will aber was wissen. Na, und gleichzeitig bin ich aber so, ich will es gar nicht wissen, weil ich will nicht eingreifen und so schlimm kann es schon nicht werden. Deswegen, also ich muss ehrlicherweise sagen, mir wurde jetzt in den Dreharbeiten mehrfach gesagt, ja, aber du musst ja schon irgendwie das absegnen. Und ich so, nee, ich will es eigentlich nicht wissen. Und ich will es wirklich nicht wissen, weil ich möchte die Kritik dann trotzdem hören, egal wie hart sie ist. Und ich hoffe, Simon weiß das und macht es dann auch so hart, wie es dann eben sein muss, damit ich halt, wenn es denn so ist, in bestimmten Bereichen von meinen Vorstellungen vielleicht auch mal ein bisschen abrücke. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das kam, aber irgendwie finde ich das spannend und interessant. Ich gebe das sehr offen und frei gerne in diese fremden Hände und vertrauensvoll und denke mir so, ja, mach. Weil irgendwie reizt es mich wirklich, mal zu hören, wie ich wirklich bin. Ich bin ja dann quasi einfach wie ein normaler Kinobesucher, der vorher gar keine Ahnung hat und da reingeht und das Ding zum ersten Mal sieht. Und allein dafür freue ich mich schon, dass ich mich dazu entschieden habe, das so zu machen. Oder eben Simon auch gesagt hat, nein, ich will ihn eben nicht sehen. Und obwohl er auch mir gesagt hat, hey, du darfst ihn vorher sehen und bist du dir sicher? Wo ich gesagt habe, ja, ich vertraue dir da und mach ihn bitte wirklich ehrlich. Und egal, wie schlimm es in manchen Bereichen sein soll, dann ist das so, weil das gehört zu meiner Person.
Ich bin's nochmal aus dem Off. In der Aufnahme habe ich Johnny hier gefragt, wie denn sein Mai zu Ende geht. Schon mal so viel. Der Mai hält da noch einige spannende Tage für ihn bereit.
Für mich geht's morgen am Freitag, den 23. in die Heimat das Wochenende, weil wir da noch ein paar Sachen regeln müssen, immer noch auch wegen meiner Mom und so. Dann geht's am Sonntag wieder zurück nach Köln und am Montag früh um kurz nach 6 geht der Flieger nach Fuerteventura, arbeitstechnisch tatsächlich. Da darf ich bei La Playitas, das ist so ein Sportresort, ähnlich wie Robinson, mir das mal anschauen, mir Ideen überlegen, wie man das vielleicht barrierefreier bekommt. Und auch zwei Vorträge halten, einmal für die Mitarbeitenden und einmal für die Gäste und Gästinnen. Und dann geht's am Donnerstag Nachmittag direkt nach München, wo ich dann, wenn alles gut läuft, Mitternacht ankomme und auf Jolle treffe. Weil dann am Freitag bis Sonntag das Adidas Botschaftertreffen ist, wo ich und ich traue mich das gar nicht auszusprechen, das Glück habe, ins Champions League-Finale zu dürfen und mich auch schon sehr darauf freue. Also das Finale im Mai wird buchstäblich nochmal sportlich.
Und zum dritten Mal melde ich mich aus dem Off. Jetzt biegen wir mit Johnny auf die Zielgerade dieser Folge ein. Mir hat der Austausch am Mikro wieder total viel Freude bereitet. Danke, Johnny.
Danke dir für den spontanen Einsatz heute vor dem Mikro. Ich wollte schon sagen, vor der Kamera. Vor dem Mikro. Ich bin noch voll im Kameramodus. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen und hören, auch live. Genau, und alle, die mich hören, sehen, uns hören, sehen wollen, dürfen uns natürlich gerne folgen, Instagram, wie auch immer, sowohl dir als auch mir. Und ich sag das immer wieder, aber ich freue mich nach wie vor auf neue Gäste demnächst. Bis dann, liebe Grüße. Stop.